Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter einen Abschnitt aus dem Kolosserbrief, und zwar Kolosser Kapitel 4, die Verse 7 bis 18. Kolosser Kapitel 4, die Verse 7 bis 18. Wir hören hier: Alles, was mich betrifft, schreibt Paulus, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht oder Mitsklave im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht. Und damit er eure Herzen tröstet. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnungen erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und in Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Und sagt dem Archippus: Habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Gedenkt an meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, mit diesem eben gerade gelesenen Abschnitt aus dem Kolosserbrief endet dieser Brief. Und damit endet auch die Serie über der Predigten über den Kolosserbrief. Und was wir hier lesen in diesen letzten Versen, das ist eine Grußliste. Normalerweise könnte man ja sagen, ist so etwas wenig interessant, vielleicht geradezu langweilig. Wo ist da die biblische Lehre? Nun ja, aber in und durch so eine Grußliste kann uns auch einmal ein Bild oder wenigstens ein Ausschnitt eines Bildes vor unseren Augen entstehen von der Vielschichtigkeit und von der Unterschiedlichkeit der Menschen, die alle im Dienst des Reiches Gottes stehen. Ich glaube, wenn wir uns in einem Fotoalbum gelegentlich einmal ein Familienfoto aus der Vergangenheit anschauen, dann sagen wir: Ach, guck mal da, so sah ich früher mal aus, zwischen bin ich älter geworden oder was auch immer. Und hier haben wir gewissermaßen ebenfalls ein solches Bild dass uns eine Fülle von Informationen über das Leben und über die Beziehungen innerhalb der Gemeinde vermittelt. Nicht, was in dieser Grußliste uns aufgezeigt wird. Und selbst wenn wir sie nur einmal oberflächlich lesen, das ist doch die Verschiedenartigkeit der Glaubenden in jener Zeit. So erkennen wir etwas in diesem Abschnitt davon, dass die Glieder der Gemeinde des Christus eben aus den unterschiedlichsten Kulturen, Nationen, wenn wir so wollen, unterschiedlichsten Rassen kommen. Und zu jener Zeit ging es ja vor allem um die Frage des Miteinanders in einer Gemeinde zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Und wenn wir aber genau das Neue Testament lesen, dann merken wir, wie oft dies zu Spannungen in der Gemeinde führte. Aber das bedeutete nicht, dass man sich deswegen in der Gemeinde trennte. Auch hier wird von Menschen gesprochen, von Mitarbeitern, die, Kapitel 4, Vers 11, aus der Beschneidung kommen. Also eben einen jüdischen Hintergrund haben. Doch sonst sind tatsächlich in der Gemeinde Unterschiede vereint von zum Teil sehr großem Ausmaß. Nicht nur der Unterschied zwischen Heiden und Juden, zwischen Beschneidung und Vorhaut, wie es häufig im Neuen Testament genannt wird, sondern etwa auch, da gehören zivilisierte Griechen dazu, aber auch solche Leute wie Barbaren oder wie Skythen. Paulus spricht davon in Kolosser Kapitel 3, Vers 11. Skythen, die hatten ungefähr den gleichen Ruf wie bei uns etwa die Zigeuner. Oder auch Sklaven und Freie. Was bedeutete das für soziale Spannungen auch in einer Gemeinde? Wir können ergänzen auch Unterschiede zwischen Alten und Jungen und so weiter. Aber sie alle waren eins. Warum? Weil sie mit dem gleichen Geist Gottes getränkt waren. Und um sowohl die Unterschiedlichkeit innerhalb der Gemeinde als dann eben auch das Einssein der Gemeinde zu veranschaulichen, verwendet der Apostel Paulus sehr häufig das Bild eines Leibes. Und damit zeigt der Apostel Paulus auf, einerseits die Unterschiedlichkeit, die Verschiedenartigkeit der jeweiligen Körperteile. Und diese Unterschiedlichkeit, diese Verschiedenartigkeit, die hebt eben gerade nicht die Einheit des Leibes, des Körpers auf oder zerstört diese Einheit gar, sondern gerade durch diese Unterschiedlichkeit wird die Einheit der Gemeinde gefördert und gewirkt. Paulus sagt, das ist erstaunlich. Das ist ein Wunder des Geistes Gottes. Aber wir sehen daran auch, und wir brauchen ja nur an uns selbst zu denken, dass gesund unser Leib nur dann ist, wenn jedes einzelne Organ, wenn jedes einzelne Körperteil zuverlässig und treu dort funktioniert, dort arbeitet, wo es hingestellt ist, was es zu tun hat. Wenn man gelegentlich in eine Gemeinde kommt, sei es nun als Besucher oder wenn man einen Predigtdienst irgendwo anders hat, nicht, dann könnte man im ersten Augenblick den Eindruck bekommen, naja, diese Gemeinde wird von den Ältesten oder vielleicht sogar von dem Pastor getragen. Also beziehungsweise von denen, die da vorne stehen. Weil wir erkennen immer wieder, wenn wir das Neue Testament lesen, dass das nur zu einem sehr geringen Teil richtig ist. Es gibt eben eine Unzahl von Geschwistern, die mittragen im Kindergottesdienst, in der Jungschar, in Jugendkreisen und auch, wir werden das noch sehen an diesem Abschnitt, auch im Gebet. Paulus sagt, wir hatten es vorhin gelesen in Epheser 4, es sind ja noch nicht einmal die Aufgaben, die Tätigkeiten, die Arbeiten in einer Gemeinde, die die Einheit bewirken, sondern was lasen wir in Epheser 4? Es ist zunächst einmal die Liebe. Und aus der Liebe heraus folgt dann die jeweilige Darreichung und der jeweilige Dienst zu seiner Selbstauferbauung, zur Selbstauferbauung des Leibes. So kann es Paulus einmal in Epheser 4 formulieren. Achten wir auch hier einmal in diesem Abschnitt darauf, wie häufig in diesem Abschnitt der Begriff Bruder vorkommt oder der Begriff Geliebter oder auch in Kombination miteinander. Ich nenne Ihnen nur einmal drei Stellen, gleich im ersten Vers des verlesenen Abschnittes in Vers 7. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener. Und dann Vers 9 noch einmal. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder. Und dann noch einmal Vers 11. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind, diese alle sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Und noch etwas anderes erkennen wir schon beim oberflächlichen Durchlesen an dieser Grußliste. Nicht wahr? Der Apostel sieht nicht einfach nur die ganze Gemeinde als Gesamtheit, man könnte sagen als Gruppe, sondern und dann auch immer nur, in welchen Gefahren diese Gemeinde steht. Darüber hatte Paulus sehr viel gesprochen. Nein, er sieht auch den Einzelnen. Und damit erweist er sich auch hier als sein Hirte, der den Blick für den Einzelnen hat und der sich wie ein Hirte eben immer und immer wieder gerade auch um das einzelne Schaf kümmert. In diesem Grußabschnitt, wenn wir es einmal durchzählen, dann kommen wir auf 10 Namen. 10 Brüder werden hier genannt. Nicht diese Namen kann man einfach so lesen nach dem Motto, aha, der also auch wird hier erwähnt. Aber bitte vergegenwärtigen wir uns doch einmal. Jeder dieser 10 Männer, dieser 10 Brüder, war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er hatte Wünsche. Er hatte in seinem Leben Ziele, Ziele wie jeder von uns. Er hatte auch zerplatzte Enttäuschungen in seinem Leben. Fragen. Da gab es ganz sicher, und wir werden einiges davon noch hören, auch Krisen im Leben eines jeden Menschen, Konflikte, Anfechtungen, Versuchungen, aber dann auch immer wieder Freuden, Glaubenserfahrungen, Hoffnungen und auch Glaubenssiege. Alle diese 10 Leute, die lebten in einer Zeit, in einer Kultur, die nun wahrlich nicht unsere Zeit und unsere Kultur ist. Sie war völlig anders. Sie hatten zum Teil Berufe, die wir gar nicht mehr kennen, geschweige denn, dass wir sie heute ausüben. Und sie müssten sich mit dem römischen Imperium auseinandersetzen. Und auch dort war damals die römische Geheimpolizei überall. Aber trotzdem, es war ein in vieler Hinsicht völlig anderes Leben. Aber trotz all der Unterschiede, trotz der scheinbaren Distanz, die wir haben zu diesen Männern, wir stehen hier in Kolosser 4 sozusagen nicht auf einem Friedhof, dessen Grabsteine und seinen Nachruf längst verwehter Gebeine verkünden. Ich war einmal abgesehen davon, dass auch diese ersten Zeugen der Christusbotschaft, obgleich sie starben, Christus leben. Sie leben jetzt in der Herrlichkeit bei Christus. Werden sie deswegen hier erwähnt? Da gibt es sehr viele Übereinstimmungen zu uns, weil sie zu ihrer Zeit mitgewirkt haben an der Verbreitung des Evangeliums. Auch deswegen, weil sie für den Dienst der Verkündigung des Evangeliums Ermunterung brauchten. Sie standen auch in der Gefahr, mutlos zu werden, zu ermüden, matt zu werden. Sie waren aufgerufen, sich in der Nachfolge des Herrn zu bewähren. Und sie werden auch erwähnt. weil der ein oder andere in der Gefahr steht, im Glauben geistlichen Schiffbruch zu erleiden. Wir kommen darauf im Einzelnen noch zurück. Gehen wir mal die Namen im Einzelnen durch. Zunächst sagt der Apostel Paulus ein Wort über diejenigen, die diesen Brief nach Kolosse bringen sollen. Paulus war ja in Rom und das war schon eine ganz schöne Entfernung von Rom nach Kolosse. Und da nennt er zunächst zwei Namen, nämlich den Namen von Tychikus und dann Onesimus. Das waren, wenn man so will, die beiden Briefträger oder die Postboten. Zunächst einmal zu Tychikus. Er wird hier bezeichnet, er wird uns hier geschildert als der treue Diener und Berichterstatter. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue oder auch vertrauenswürdige Diener und Mitknecht, Mitsklave im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht, und damit er eure Herzen tröste, festmache in Christus. Der Apostel Paulus hatte den Tychikus öfters eingesetzt als zum Boten, zum Briefträger, hatten wir vorhin gesagt. So wird er etwa in diesem Zusammenhang auch erwähnt an die Gemeinde von Ephesus. In Epheser 6, Vers 21 wird er auch als der genannt, der den Brief nach Ephesus brachte. Vermutlich in einer anderen Zeit, aber das ist nicht ganz klar. Oder auch zu Titus wurde er gesandt als Briefträger. Wir lesen das in Titus Kapitel 3, Vers 12. Dieser Tychikus, er war der Gemeinde in Kolosse bekannt. Er hatte Paulus begleitet hin nach Jerusalem, um die Gabe, die die Gemeinden, die heidenchristlichen Gemeinden gesammelt hatten, für die Gemeinde in Jerusalem dort zu überbringen. Wir lesen das in Apostelgeschichte 20. Und diesem Briefträger, sage ich mal, diesem Postboten, diesem Mann werden hier drei Ehrennamen beigelegt. Es wird zunächst über ihn gesagt, der geliebte Bruder. Und dann zweitens, der treue, der vertrauenswürdige Diener. Und drittens, der Mitknecht oder der Mitsklave in dem Herrn. Sehen Sie, das sollte auch eigentlich alles drei, das Kennzeichen, das Merkmal eines beglaubigten Dienstes für Gott sein, das auch uns auszeichnen sollte. Man hatte das früher einmal gerne so formuliert, bewährt und begehrt. Ein Mann Gottes sollte zunächst bekehrt sein, ein geliebter Bruder. Dann auch bewährt, eben durch seinen treuen, vertrauenswürdigen Dienst. Und dann auch schlussendlich begehrt, eben deswegen, weil er gewachsen und gereift ist, in einem kampferprobten Dienst für den Herrn. Und das wird uns auffallen hier, wenn wir die nächsten Namen lesen. Paulus spricht sehr häufig von Kampf. Nichts anderes sollte auch unser Ziel sein in der Gemeinde. Als geliebte Brüder, dem Herrn treu, zuverlässig zu dienen, als ein Mitsklave, als jemand, der sich unter das Joch auch einer Gemeinde stellt. Im dritten Johannesbrief schreibt Johannes einmal von einem anderen Menschen. Und zwar von Diotrephes. Das war auch jemand dort in der Gemeinde in Kleinasien. Und von ihm wird gesagt, er will gern der Erste in der Gemeinde sein. Und was tat er nun, um dieses Ziel zu erreichen? Johannes schildert es im dritten Johannesbrief. Erstens, er bekämpfte die Apostel, das heißt, er schwätzte gegen sie. Man fand ja immer irgendwie was Böses und wenn man nichts fand, ach, dann erfand man eben was. Und was er dann tat, um sein Ziel zu erlangen, das war erst einmal, er redet gegen sie. Er lästert. Damit begnügte er sich nicht, sondern er wies dann die Brüder ab, die noch mit den Aposteln verbunden waren. Die sah er dann als seine Konkurrenten an und er suchte sie sogar aus der Gemeinde auszuschließen. Wenn man das einmal vergleicht, hier mit diesem Tychikus, wie anders wird uns das Bild von diesem Tychikus hier vor Augen gemalt. Übrigens noch etwas. Wir sollten einen Dienst der Berichterstattung niemals unterschätzen. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus kundtun. Was kann man nicht alles durch manipulierende Berichte, etwa durch gezieltes Weglassen oder durch gezieltes Übertreiben, kurzum mit Halbwahrheiten, alles an Verleumdungen in die Welt setzen. Dazu kommt, wenn Tychikus den Auftrag erhält, über Paulus zu berichten, dann ging es eben nicht nur und keineswegs in erster Linie um das, was äußerlich ist. Also wie geht es ihm, ich sag mal, gesundheitlich. Das vielleicht auch und das ganz sicher auch. Aber das war Paulus klar, er ist ein Gefangener Christi Jesu. Und das hatte sich sicher auch bis Kolosse herumgesprochen. Sondern was interessierte die Gemeinde an diesem Paulus? Seht, das war ja auch seine physische, seine gesundheitliche Kondition. Aber das alles stand unter dem Ziel, unter der großen Überschrift, wie ist sein Dienst für das Reich Gottes? Nicht wahr? Im Grunde fragte sich die Gemeinde, wie geht es mit der Geschichte der Weltmission weiter angesichts dessen, dass Paulus in Rom im Gefängnis sitzt. Weit mehr durfte damals die Gemeinde von der Frage umgetrieben sein, nach dem geistlichen Stand auch der anderen Gemeinden. Und so wollte auch Paulus wissen um den geistlichen Stand der Gemeinde in Kolosse. Und von daher erschöpfte sich der Bericht damals nun keineswegs in einer äußerlichen Berichterstattung, sondern dieser Bericht über Paulus hatte das Ziel, damit Tychikus, lesen wir gut, was hier steht, er eure Herzen tröste. Das war das Ziel von all diesen Berichten übereinander. Das ist nun wahrlich, das genaue Gegenteil von Berichten, die vielleicht von gewissen Interessen geleitet sind, die vielleicht bestimmt sind auch durch Manipulationen und Ähnlichem. Damit Tychikus eure Herzen tröste, festmache in Christus, so hatte ich es vorhin schon gesagt. Nicht bei diesem Trösten geht es über diesen überaus wichtigen Dienst in der Gemeinde der Ermahnung, der Ermunterung und auch der Warnung. Das griechische Wort, das hier steht, ist das gleiche Wort, das wir etwa im Johannesevangelium sehr häufig lesen, wenn wir von dem Heiligen Geist als dem Tröster oder dem Beistand oder dem Fürsprecher lesen. Und vielleicht können wir daran einmal ermessen, wie wertvoll, wie wichtig, wie zentral dieser Dienst des Trostes ist. Dass wir fest werden, gegründet werden in Christus. Da ging es nicht um irgendwelche äußerliche Schönfärberei. Da ging es darum, dass das Evangelium weitergetragen wird, weiter verkündet wird. Und dafür war es wichtig, dass Paulus seinen Dienst weiter ausüben konnte. Das wollte die Gemeinde in Kolosse wissen. Und Paulus wollte wissen, wie ist der geistliche Stand der Gemeinde? Tychikus, der Geliebte, der Bewährte, der Mitsklave des Apostels Paulus. Als zweiter wird uns hier genannt Onesimus. Zusammen mit Onesimus, so heißt es hier in Vers 9, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. der aus eurer Mitte kommt. Alles, was hier geschieht, sie werden es euch berichten. Onesimus, wir hatten, es ist schon etwas länger her, einmal etwas ausführlich über ihn gehört, als wir seinerzeit den Philemonbrief durchgegangen sind. Onesimus, das war ein Sklave, der von seinem Herrn Philemon geflohen war. Es war ihm vielleicht zu fromm dort bei dem Philemon, zu geistlich. Ihn lockte der Ruf der Freiheit und wo konnte er das wohl am besten ausleben, so meinte er, als in einer großen Stadt. Da konnte man eintauchen in die Anonymität und so hatte er eine Richtung hin nach Rom. Da konnte er dann eintauchen in den Strom der Trends, der Moden, eben abtauchen. Und die Ironie der Sache, ausgerechnet dort trifft er auf Paulus, den er schon kannte, aus dem Haus des Philemon. Er wird Christ, ich sage das jetzt nur ganz kurz. Paulus sendet diesen Mann, diesen Onesimus, dann zurück zu seinem Herrn Philemon. Paulus sagte ihm, Onesimus, ich werde mich dafür einsetzen, dass du nicht bestraft wirst. Flucht eines Sklaven war ein Kapitalverbrechen. Ich werde mich dafür einsetzen, Onesimus, dass der Philemon dich wieder aufnimmt. Und dann schrieb Paulus den Philemonbrief, in dem er Philemon darum bat, den Onesimus aufzunehmen. Und zwar, das ist das Erstaunliche, nicht mehr als einen Sklaven, Philemon, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Und wenn er dir etwas schuldig ist, möglicherweise deutet Paulus hier an, dass Onesimus auch das ein oder andere hat mitgehen lassen, dann schreibt Paulus, so schreib es mir auf das Konto, ich will bezahlen. Onesimus, der angesichts des Sklavendienstes bei Philemon meinte, er müsse die große Freiheit finden und dann durch Gottes rettendes Eingreifen und im wahrsten Sinne des Wortes von einem Unnützen zu einem Nützlichen wurde. Onesimus, wenn man das Wort übersetzt, heißt nichts anderes als der Nützliche. Da wurde er ein Nützlicher. Und nun darf dieser Onesimus zusammen mit Tychikus in Kolosse den Dienst der Berichterstattung übernehmen über das, was in Rom geschah. In den folgenden Versen, in den Versen 10 bis 14, vernehmen wir nun die Grüße von Mitarbeitern des Apostels Paulus. Paulus war nie allein. Er arbeitete immer zusammen mit anderen Brüdern. Und hier werden 6 Mitarbeiter erwähnt, oder wenn wir so wollen, 2 mal 3. Denn 3 waren aus jüdischem Hintergrund, sie kamen aus der Beschneidung, und 3 mit griechischem, mit heidnischem Hintergrund. Zunächst zu den 3 mit jüdischem Hintergrund, das ist Aristarchus, das ist Markus und dann Jesus, genannt Justus. Ich nenne noch einmal die mit dem griechischen Hintergrund, das ist Epaphras, das ist Lukas und das ist Demas. Nicht wahr? Schon durch diese Aufzählung dieser 6 Namen wird eben deine Skizze über die frühchristliche Gemeinde uns gezeichnet. Die Gemeinden, sie bestanden zunächst vorrangig, das sollten wir uns immer wieder klar machen, aus Judenchristen. Überall dort, wo Paulus hinging, predigte er zuerst das Evangelium in den Synagogen. Erst wenn sie es ablehnten, wandte er sich auch zu den Heidenchristen. Es waren also Judenchristen und dazu eben ein Kreis von Heidenchristen, der allerdings dann immer stärker anwuchs. Und als erstes lesen wir hier von dem Aristarchus. Aristarchus, mein Mitgefangener. Ob der Apostel mit diesem Wort Mitgefangener sagen möchte, dass er zusammen mit Paulus gefangen war, das ist nicht ganz klar. Es ist nicht auszuschließen, aber möglicherweise will der Apostel hier lediglich sagen, dass Aristarchus seine Gefangenschaft geistlich mittrug. sich darunter stellte. Aristarchus war nicht nur einer, der zuguckt und sagte, na mal gucken, wie es weiter mit Paulus geht, sondern der sich unter die Last, unter die Belastung, die das auch für Paulus bedeutete, runterstellte. Eben, er war nicht einfach ein neutraler Zuschauer. Denn es ist erstaunlich, das Wort, was hier für Mitgefangener steht, heißt eigentlich, wenn man es ganz wörtlich übersetzen wollte, Kriegsgefangener. Paulus und Aristarchus, das waren Leute, die gemeinsam in manchen geistlichen Kämpfen zusammengespannt hatten, zusammen Dinge durchgetragen hatten. Und wenn es nun sein musste, gut, dann gingen sie auch zusammen in die Kriegsgefangenschaft. Da hatte man heilige Schlachten geschlagen, in der Verkündigung des Evangeliums, vielleicht auch auf den Knien im Gebet. Ich, Paulus, sagte einmal in Kolosser 2, ihr sollt wissen, welch großen Kampf ich um euch habe. Und das Wort, was hier im Griechischen steht, das heißt Agonie. Todeskampf eigentlich. Das war ein ringender Kampf. Da ging es im Blick auf das Aufbauen einer Gemeinde nicht in erster Linie um Organisieren, sondern, wenn ich mal so sagen darf, um Agonisieren, um Kampf im Gebet. Und da war Aristarchus ein Mitgefangener. Zweitens nennt der Apostel hier den Markus, den Cousin oder den Neffen von Barnabas. Das ist nicht ganz klar, ist auch nicht so wichtig. Nun, das war dieser Johannes Markus, der einmal mit Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise auszog von Antiochien. Und zu dritt durchzogen sie dann Zypern. Da war alles gut. Und dann kamen sie auch in Kleinasien an. Und da ging es dann die Berge hoch. Und irgendwann sagte Johannes Markus, Mensch, das ist mir zu anstrengend. Da mache ich nicht mehr mit. Und eines Tages sagte er, ich höre auf, ich gehe zurück. Das heißt, bezeichnenderweise in Apostelgeschichte 13, da wird uns das berichtet, er ging nach Jerusalem. Man könnte fast sagen, heim zu Muttern, da war weniger Stress. Und darüber war Paulus ganz offensichtlich sauer. Nicht jemand, der im Krieg die Fahne verlässt, das geht nicht. Das ist Hochverrat. Aber gut, der lange Rede, kurzer Sinn. Es gab dann, im Blick auf die zweite Missionsreise, als dann Paulus und Barnabas daran dachten, die zweite Missionsreise zu machen, kam es dann zu zwei, ich sag mal, Missionsgesellschaften. Barnabas wollte mal Johannes Markus mitnehmen. Paulus sagte, wir können uns auf diesen Mann nicht verlassen. Ich nehme ihn nicht mit. Und dann zog in der zweiten Missionsreise der Barnabas mit Johannes Markus nach Zypern und Paulus nahm sich Silas und später kam dann noch Timotheus hinzu und sie zogen nach Kleinasien, nach Galatien. Dann gingen Jahre ins Land und irgendwann kam Markus doch wieder mit Paulus zusammen und die Beziehung zwischen den beiden kam wieder in Ordnung. Und Markus wird ein Mitarbeiter des Paulus. Und so bittet Paulus hier, wenn Markus zu euch kommt nach Kolosse, dann nehmt ihn auf. Im zweiten Timotheusbrief, im letzten Brief, schreibt Paulus sogar in Kapitel 4, Markus ist mir wichtig im Dienst. Er ist mir nützlich im Dienst. Und der dritte, von dem der Apostel hier spricht, das ist Jesus, genannt Justus. Justus heißt nichts anderes als der Gerechte. Nicht, wir sehen hier zum einen, dass der Name Jesus ein ganz normaler Rufname jener Zeit war. Es ist übrigens heute noch ein ganz normaler Rufname in Spanien. Aber sonst wissen wir von diesem Jesus, genannt Justus, nicht besonders viel. Aber dieses wird uns über diese drei Männer gesagt, über Aristarchus, über Markus und über Jesus, genannt Justus, sie sind dem Apostel ein Trost gewesen. Sie sind alle Mitarbeiter am Reich Gottes. Sie alle hatten sich in den Dienst des Reiches Gottes hineingestellt. Und für alle diese drei Männer galt das eine. Sie trachteten zuerst nach dem Reich Gottes. Das stand ihnen zentral. Das war für sie wichtig. Warum ich das auch sage? Nicht, wir sollten nicht vergessen, auch damals gab es andere Christen. Paulus muss das einmal an die Gemeinde von Philippi schreiben. Nicht, das waren Christen, die waren im Grunde froh darüber, dass Paulus jetzt im Gefängnis war. Denn damit war er, so meinten sie jedenfalls, ausgeschaltet. Und damit konnten sie endlich rankommen. Jetzt hatten sie das Sagen. Wie reagiert Paulus darauf? Paulus war groß genug, um zu sagen, Gott wird auch diese Leute in der Verkündigung des Evangeliums gebrauchen. Selbst dann, wenn ihre Motivation nicht rein ist. Aber diese Männer hier, Aristarchus, Markus und Jesus, genannt Justus, sie waren dem Apostel Paulus ein Trost. Die folgenden drei Männer, die der Apostel hier erwähnt, also ab Kapitel 4, Vers 12, sind ebenfalls Mitarbeiter, aber sie stammen eben nicht aus jüdischem Hintergrund, sondern aus einem heidnischen, sie waren Heidenchristen, wie man das heute zu sagen pflegt, obwohl diese Bezeichnung ja ziemlich blöd ist. Zunächst aber wird Epaphras genannt. Epaphras, er gehörte zur Gemeinde in Kolosse. Ja, mehr noch, von Epaphras hatte Paulus überhaupt die Informationen über das, was in der Gemeinde von Kolosse los ist. Wir lesen das in Kolosser Kapitel 1, Vers 7. Und über diesen Mann wird nun gesagt, und hören wir hier gut zu, er ringt für euch alle Zeit in den Gebeten. Eifer für die Gemeinde zeigt sich nicht darin, wie viel wir an ihr zu kritisieren haben, sondern es zeigt sich darin, wie viel wir für sie beten, ringen im Gebet, wie es Paulus hier über den Epaphras sagt. Von Epaphras können wir das lernen, im Gebet ringen. Und warum? Was sagt der Apostel hier? Damit ihr steht vollkommen oder zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Nicht, das ist ein Hinweis auch wieder auf die gnostischen Judaisierer, auf diese Irrlehrer in der Gemeinde in Kolosse. Die da meinten, ja, Christus ist schön und gut, aber dazu muss noch ein bisschen mehr kommen. Ein bisschen mehr Askese, noch so ein bisschen mehr gesetzliche Paragraphen und selbstfabrizierte Frömmigkeit. Nein, Epaphras rang darum, dass die Gemeinde eins erkennt. Ihr habt in einem volles Genüge. Er reicht völlig aus. Seine Gnade genügt für dich. Und das ist in Christus. Und dieser Epaphras, er wird uns hier vorgestellt als ein zielstrebiger Beter. Er betete und flehte nicht nur für die Gemeinde in Kolosse, aus der er kam, sondern auch für die Gemeinden in Laodicea und Hierapolis, die dort in der Nähe waren. Vers 13, denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Dieser Epaphras ergibt sich nicht einfach damit zufrieden, dass sich Menschen aus der Völkerwelt zu Christus bekehrt haben und sich nun der Vergebung ihrer Sünden freuen, sondern eben auch, dass sie alles, aber auch wirklich alles in Christus haben und ihn alleine erkennen wollen. Epaphras, er kämpfte im Gebet, er vollzog einen Ringkampf. Es war eine Agonie, so nennt es Paulus. Und im Anschluss daran erwähnt Paulus hier Lukas, den Arzt. Paulus, so lesen wir öfters in der Apostelgeschichte, hatte ja die Gabe der Heilung. Nicht, das sehen wir etwa darin, dass er den Mann in Lystra heilte das, der gesund wurde. In Apostelgeschichte 14 lesen wir es. Aber dieser gleiche Mann, dieser gleiche Paulus, er benötigte nun selbst auch einen Arzt. Er hatte in mancher Hinsicht körperliche Probleme, Probleme, die der Herr ihm nicht wegnahm, und da war es gut, wenn wenigstens ein Arzt in der Nähe war. Und wenn es auch heute die Gabe der Heilung so nicht mehr gibt wie in der frühen Christenheit, dann kann Gott zweifellos auch heute übernatürlich heilen und auch heilen durch den Dienst eines Arztes. Beides. Und beides schließt einander nicht aus. Denn unser Vertrauen werden wir auch dann, etwa wenn wir von Krankenschwestern in einen OP hineingeschoben werden und uns dann von Chirurgen behandeln lassen, immer auch dann auf Christus setzen und auch dann beten. Noch etwas, auf was ich hier mal aufmerksam machen möchte. Ich weiß nicht, ob uns das aufgefallen ist, aber mir ist es aufgefallen. Hier sitzen sehr eng zusammen drei Leute, die schätzungsweise 60% des Neuen Testamentes geschrieben haben. Da ist von Markus die Rede. Von ihm haben wir das Markus-Evangelium. Er schrieb das als im Auftrag von Petrus. Dann haben wir hier Lukas. Er schrieb ja mit die zwei längsten Schriften des Neuen Testamentes, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Und dann haben wir noch Paulus, von dem wir 13 Briefe im Neuen Testament haben. Und achtet doch mal darauf, sie waren hier alle ganz friedlich zusammen. Warum ich das so betone? Ich war seit ungefähr etwas mehr als 150 Jahren, wird immer gerne über die unterschiedlichen Theologien gesprochen, die so im Neuen Testament anzutreffen sind. Und dann wird das ausgespielt, die lukanische Theologie gegen eine petrinische und die johannäische gegen die paulinische. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich vermute, dass Markus, Lukas und Paulus sich über so ein Geschwätz, über so einen hochgelehrten theologischen Blödsinn nur köstlich amüsieren würden. Ist es nicht überraschend, wie eins diese Leute sind? Und wenn wir einmal wirklich lesen, was für eine Einheit uns das Neue Testament widerspiegelt. Lukas, der geliebte Arzt, er ist bei mir. Und dann wird von noch einem gesprochen, von Demas. Und Demas. Und über diesen Mann wird nichts weiter gesagt als nur sein Name. Im Philemonbrief, also in dem Brief, der ja ungefähr in der gleichen Zeit, vielleicht etwas früher geschrieben ist, da wird dieser Demas auch erwähnt und er wird hier bezeichnet als mein Mitarbeiter. Hier sagt der Apostel Paulus nichts. Und dann kommt dieser Demas noch in einem Brief vor. Und zwar im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 10. Und da muss der Apostel über diesen Demas Folgendes schreiben. Demas, er hat den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen und ist nach Thessaloniki gegangen. Warum Demas ausgerechnet nach Thessaloniki gegangen ist, kann ich nicht sagen. Immerhin war dort ja eine geistliche, sehr dynamische Gemeinde. Aber eins wird über diesen Mann ausgesagt. Er liebte den Zeitlauf. Er gewann den jetzigen Zeitlauf lieb. In seinem weltbekannten Buch, Die Pilgerreise, schildert John Bunyan einmal einen Mann, der eine Silbermine gefunden hatte, also reich geworden war, und an diesen Reichtum sein Herz hängte. Und John Bunyan nannte diesen Mann Demas. Ich weiß nicht, ob tatsächlich das Problem des Demas die Habsucht war. Aber ganz sicher ist die Habsucht ein Problem, das viele Glaubende haben. Es grüßt euch Demas. Wenig später musste Paulus über diesen Mann sagen, er hat den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen. In Kapitel 4, Vers 15 erhalten wir einen Einblick in die Hausgemeinden. Man traf sich ja zu jener Zeit nicht in Kirchgebäuden oder gar in Kathedralen oder sonst wie, sondern eben in Wohnhäusern, in Wohnstuben. Das bedeutete natürlich für die Eigentümer solcher Häuser immer einen ziemlichen Umstand. Nicht? Da musste im Anschluss an so eine Zusammenkunft das Haus sauber gemacht werden. Es war ja okay, wenn es hin und wieder passierte, aber nun stellen wir uns mal vor, das passierte regelmäßig. Das sah keiner, dass dann immer wieder sauber gemacht wurde. Dazu kam vielleicht auch schon damals manche Unzufriedenheit. Nicht? Die Luft war zu schlecht in solchen Räumen, es war zu kalt, zu warm, es wurde zu leise geredet oder zu laut, er hat zu schwer gepredigt oder auch zu einfach, das wussten wir alles schon. Von Aquila und Priscilla lesen wir einmal, dass sie überall dort, wo sie waren, eine Hausgemeinde gründeten, also Leute in ihr Haus einluden, um ihnen das Evangelium weiterzusagen. Sei es nun in Ephesus, sei es nun in Rom, überall, wo sie waren. So war es auch hier mit dem Nymphas. Er lud Leute in sein Haus ein. Es war eine Hausgemeinde dort in Kolosse. Noch etwas. Für das Gemeindeleben erkennen wir hier in diesem Abschnitt, in Vers 16 steht es. Paulus sagt, und wenn der Brief bei euch vorgelesen worden ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea verlesen werde und dass ihr wiederum den Brief der Gemeinde an Laodicea vorliest. Es muss also ganz offensichtlich ein reger Austausch zwischen den Gemeinden gewesen sein. Eine Gemeinde stand nicht für sich, sondern sie hatte Kontakt mit anderen Gemeinden. In diesem Zusammenhang wird natürlich immer wieder gefragt, was ist das für ein Brief, dieser Brief an die Gemeinde von Laodicea? Und manche nehmen an, dass es der Epheserbrief ist. Epheserbrief als so eine Art Rundbrief, der dann schlussendlich in Ephesus landete, weil es der Hauptort dort dieser Provinz Kleinasien war. Das ist möglich. Aber nicht sicher. Andere sagen, dieser Brief ist verloren gegangen. Auch das ist möglich. Wir wissen es nicht. Und als letzter aus der Reihe wird hier Archippus genannt, in Vers 17. Saget zu Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Achten wir einmal genau darauf, wie es hier der Apostel Paulus formuliert. Nicht diese Ermahnung lässt zunächst einmal vermuten, dass Archippus im Dienst für seinen Herrn müde geworden ist. Ich sage es vielleicht etwas vorsichtiger, in die Gefahr gerät, müde zu werden. Resignierte er vielleicht angesichts einer scheinbaren Erfolglosigkeit seines Dienstes? Gab es da vielleicht auch wenig Dankbarkeit in der Gemeinde für seinen Dienst? Drohte er vielleicht sogar zu verzagen oder zu zerbrechen, auch angesichts mancher Widerstände in der Gemeinde, die er natürlich wahrnahm? Oder packte ihn vielleicht sogar die Angst angesichts von Anfeindungen von Widersachern? Wir wissen es nicht. Aber es ist schon interessant, dass bezeichnenderweise der Apostel Paulus hier nicht den Archippus direkt anspricht und sagt, Archippus, achte auf deinen Dienst, habe Acht auf deinen Dienst. Sondern Paulus spricht hier indirekt, saget zu Archippus, habe Acht auf deinen Dienst. Vielleicht ist das ein Hinweis, dass dieser Archippus schon innerlich anfing zu kündigen. Und da sagt Paulus keinen Tadel zu diesem Archippus, sondern er gibt ihm eine Ermutigung. Archippus, halte durch. Achte sorgfältig darauf, die Gemeinde braucht dich. Und die Gemeinde soll diesem Archippus das auch einmal sagen. Und dann kommt Paulus zum Schluss. Der Gruß, Vers 18, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Dieser eigenhändige Gruß, das war ein Echtheitsmerkmal. Es gab damals auch schon falsche Pseudo-Briefe, gefälschte Apostelbriefe, die im Umlauf waren. Paulus spricht darüber einmal im 2. Thessalonicher Brief, in Kapitel 2, Vers 2 etwa. Und da war es von größter Bedeutung, dass Paulus selbst hier gleichsam, ich sag mal, unterschrieb, um damit deutlich zu machen, dieser Brief ist echt, er ist authentisch. Und so nimmt Paulus hier den Griffel aus der Hand seines Sekretärs, dem er bis dahin diktiert hatte, und er schreibt nun diesen Gruß mit eigener Hand. Ja, und was schreibt er da noch? Dann schreibt er noch ein Wort oder einen Satz. Die Gnade sei mit euch. Der Apostel Paulus, dieser Brief, er begann mit Gnade und er endet mit der Gnade des Herrn. So gibt es eine einzige Frage, die du dir am Schluss dieses Kolosserbriefes stellen darfst. Kennst du diese Gnade des Herrn Jesus Christus? Denn im Kern ging es in allem, in diesem ganzen Brief, eben um diese Gnade. Und mehr als diese Gnade brauchst du nicht. Für dein Leben und auch für dein Sterben. Amen.